Journalismus von morgen. Der Podcast über Berichterstattung in digitalen, vernetzten Gesellschaften. Mit Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Universität Hamburg und Christine Leitner. Hallo und herzlich willkommen zur 5. Folge unseres Podcasts über den Wandel im Journalismus und die Berichterstattung in digitalen Gesellschaften. Mein Name ist Christine Leitner. Heute beschäftigen wir uns mit einem wunden Punkt des Journalismus oder vielleicht sollte ich sogar besser sagen, seiner Achillesferse. Denn unser Thema heute ist die Finanzierungskrise und die Frage, welche Lösungen Startups bieten können. Auch diese Folge funktioniert natürlich nicht ohne einen Gast. Bei uns heute ist Juliane Lischka, die eine noch recht neue Kollegin von Michael Brüggemann ist. Seit September ist sie bei uns am Lehrstuhl und war vorher in Zürich tätig, wo sie auch promoviert hat. Ihr Spezialgebiet ist die Medienökonomie, also heute wird es recht wirtschaftlich. Und in der Forschung beschäftigt sich Juliane Lischka auch mit dem Medienmanagement und journalistischen Innovationen. Kennen Sie das eigentlich auch? Da hat man online gerade einen super spannenden Artikel gefunden, öffnet den Link und dann wird einem der Zugang mit einer Aufforderung, ein Abo abzuschließen, versperrt. Zugegeben, diese Bezahlschranken sind für Leserinnen und Leser ganz schön nervig, aber andererseits muss man eben auch bedenken, dass hinter den zahlreichen Texten, Videos und auch Podcasts eben auch Menschen stecken, die von etwas leben wollen. Journalismus ist eine Arbeit wie jeder andere auch und nur weil die Inhalte vermehrt online bereitgestellt werden und damit unter Umständen vielleicht Druckkosten wegfallen, heißt das noch lange nicht, dass die Arbeit weniger wert ist. Leider sehen das nicht alle so, denn sonst würde der Journalismus nicht schon seit Jahren unter so starkem wirtschaftlichem Druck stehen. Juliane Lischka erklärt uns, wie der Journalismus in dieser Finanzierungskrise gerutscht ist und wie sich das Geschäftsmodell verändert.
Sie werden verstanden oder verstehen, warum es eigentlich nicht das Geschäftsmodell ist, was in der Krise steckt oder was beschädigt ist oder nicht mehr funktioniert im Journalismus, sondern das ist nämlich ein Teil des Erlösmodells. Und diese Unterscheidung, diese begriffliche Unterscheidung ist noch sehr relevant und unterscheidet auch diejenigen sozusagen, die verstehen, wo eigentlich das Problem liegt. Es liegt nämlich in den Erlösen. Es liegt nicht im gesamten Geschäftsmodell. Wir fangen an mit diesem Punkt, dass Nachrichten am Markt versagen. Und das ist jetzt medienökonomische Sprechweise oder medienökonomische Begrifflichkeiten, das Marktversagen von Nachrichten. Und das ist nicht ein Problem, was erst seit der Digitalisierung besteht. Das gibt's schon immer. Und das hängt eben mit Gütereigenschaften von Nachrichtenprodukten zusammen oder allgemein von Medienprodukten. Die schauen wir uns mal als erstes an. Das brauchen wir sozusagen als Grundverständnis dafür, um zu verstehen, dass auch weiterhin Nachrichtenprodukte in medienökonomischen Terminologie am Markt versagen werden. So, das sind die Punkte, die wir machen. Nachrichten versagen am Markt und zwar schon immer. Dann kam das Internet, Punkt 2. Dann schauen wir uns die Finanzierungskrise an, schauen, was da eigentlich kriselt und schauen uns an, wo sich diese Neugründungen positionieren. Also fangen wir an mal mit Nachrichtenversagen am Markt. Warum ist das so? Denn sie haben toxische Gütereigenschaften, wenn man das so will. Und das haben sie eben schon immer. Ja? Und ich werde mal auf 4 dieser Gütereigenschaften eingehen, um mal aufzuzeigen, es gibt mehr als diese 4, aber um mal an diesen 4 beispielhaft aufzuzeigen, warum die problematisch sind und warum Medienprodukte eben ganz spezielle Produkte sind und vor allen Dingen Nachrichtenprodukte recht problematisch sind, eigentlich zu vermarkten, ja, aus ökonomischer Perspektive. Fangen wir mal an. Also ich habe die mal klassifiziert danach, dass die ersten beiden, über die ich sprechen werde, treffen eigentlich auf alle Medienprodukte zu, ob Film, Nachrichten, was man sich auch immer vorstellen kann. Und dann gibt es 2, die vor allen Dingen auf Nachrichten zutreffen. Fangen wir mal an mit dem ersten, der ersten Gütereigenschaft. Das ist die sogenannte Qualitätsbeurteilung. Man kann Güter danach unterscheiden, ob ich die Qualität des Gutes, was ich konsumieren will, vor oder nach dem Konsum beurteilen kann. Und das ist eben ganz entscheidend für Medienprodukte, die erst nach dem Konsum, also wo ich die Qualität eben erst nach dem Konsum beurteilen kann. Und das ist ein großer Nachteil. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Gut, wie zum Beispiel, Sie wollen ein rotes T-Shirt kaufen. Da können Sie sozusagen erstmal feststellen, wenn Sie in ein Geschäft gehen oder wenn Sie sich das online anschauen, Sie können feststellen, ja, das ist rot. Ja, sozusagen diese Gütereigenschaft fällt in diese Kategorie, die man Inspektionsgut nennt. Ja, ich kann also diese Farbe vorher vor dem Kauf beurteilen. So, das ist so dieser erste Aspekt davon. Dann, ob dieses T-Shirt aber passt, fällt in diese Kategorie, das sogenannte Erfahrungsgut. Ja, ich muss es anprobieren. Viele Geschäfte haben dann die Möglichkeit, diese Umkleidekabinen zu haben, um diesen Erfahrungsgutscharakter, um dem entgegenzukommen. Ja, ich kann es anprobieren. Online kann ich es nicht, muss man zuschicken lassen. Dann kann ich es anprobieren. Und dann, was ich aber trotzdem vielleicht auch nicht weiß, wenn ich so ein T-Shirt kaufe, ist das, ob das jetzt sozialverträglich beispielsweise hergestellt worden ist. Und das ist das sogenannte Vertrauens, das sind sogenannte Vertrauensgüter. Ja. Und man versucht dann mit so Qualitätslabels beispielsweise, mit so Zertifikaten zu zeigen, ja, schauen Sie her, das ist sozialverträglich hergestellt. Ja? Und so ähnlich kann man sich das vorstellen bei Mediengütern. Mediengüter sind also fallen immer in diese Kategorie Erfahrungsgüter. Das heißt, ich kann erst nach dem Konsum des Medienguts, sei es ein Film, sei es eine Nachricht, was auch immer es ist, feststellen oder die Qualität beurteilen. Ich kann dann erst beurteilen, ob ich es informativ fand, ob ich es unterhaltsam fand, ob es mir gut gefallen hat oder nicht. Ja, ich muss also das gut konsumieren. Und das ist ein großes Problem für Mediengüter oder für die Vermarktung von Mediengüter. Und letztendlich, Nachrichtenprodukte sind eigentlich nicht nur Erfahrungsgüter, sondern haben auch Vertrauensgutcharakteristika. Ja, das heißt also, selbst nach dem Konsum von Nachrichten kann ich nicht beurteilen, oder kann ich den Wahrheitsgehalt, sage ich mal, nicht selber beurteilen. Ich kann nicht selber recherchieren oder häufig eben nicht selber recherchieren, ob das oder inwieweit das stimmt, was ich da gelesen habe. Und das ist eben letztendlich auch eine Grundlage dafür, dass sich sowas wie Missinformation oder Desinformation verbreiten können, weil diese Qualitätsbeurteilung für Laien, Rezipientinnen recht schwer ist oder eben fast unmöglich ist, das zu beurteilen. Ne? Und die Medienprodukte, alle Medienprodukte versuchen, diese Charakteristika, dieser Qualitätsbeurteilung, die eben erst nach dem Konsum stattfinden kann, entgegenzuwirken. Und eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist eben sowas, wenn ich einen Film habe, produziere ich vorher einen Trailer, ja, um zu zeigen, was dieser Film beinhaltet, aber um gleichzeitig auch nicht zu viel zu verraten. Ja, das darf dieser Trailer eben nicht. Der muss sozusagen dieses Risiko des Konsums reduzieren, aber nicht so weit reduzieren, dass ich dann alles erfahre. Dann wäre es nämlich so ein Spoiler-Alarm. Dann wäre zu viel preisgegeben und ich wüsste dann, ich bräuchte das Gut dann nicht mehr konsumieren. Also Mediengüter müssen versuchen, diese Waage oder so ein Gleichgewicht herzustellen zwischen dem, was gebe ich preis, was teaser ich an und was ist sozusagen zu viel des Guten, wo gebe ich zu viel Informationen her. Wir sehen das nicht nur bei Filmen, wir sehen das zum Beispiel auch bei Büchern. Der Klappentext oder überhaupt das Cover ist eigentlich eine Maßnahme dafür, diese Qualitätsbeurteilungsproblematiken zu adressieren und dann sozusagen zu zeigen, was dieses Buch kann. Und dasselbe sehen wir auch bei Nachrichtenprodukten. Ja, die erste Seite von einem Printprodukt ist immer ein Überblick darüber, was ich erwarten kann, wenn ich diese Zeitung kaufe. Das ist auch bei Magazinen so. Die Frontseite, die erste Seite ist ganz zentral dafür, diese Qualitätsbeurteilungsproblematiken, sage ich mal, in den Griff zu kriegen, wenn man so will. Und das sieht man auch auf der Webseite. Die Homepage ist dazu da, so einen Überblick zu geben, was es gibt und was man erwarten kann, wenn man jetzt in diese Webseite einsteigt. Ja? Also das sind sozusagen, bei allen Medienprodukten sehen wir diese Maßnahmen dafür, diese Qualitätsbeurteilungsproblematiken, weil die eben Erfahrungsgüter sind oder Vertrauensgüter sind, zu umgehen oder zu reparieren, wenn man so will. Das kann man eben ein Stück weit dadurch, dass man sozusagen den Inhalt, so einen zusammenfassenden Inhalt anbietet. Das ist dieser erste Aspekt dieser toxischen Gütereigenschaft, was dazu führt, dass Medienprodukte am Markt versagen, wenn man so will. Der zweite Aspekt ist diese sogenannte Konsumrivalität. Und das bedeutet, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Apfel, Sie kaufen einen Apfel, der Apfel kann nur einmal gegessen werden. Das ist bei Medienprodukten nicht so. Die können nicht, wenn ich die rezipiert habe, heißt das nicht, dass sie für andere Rezipientinnen eben nicht mehr zugänglich sind, sondern sie existieren nach wie vor. Und das gibt Medienprodukten so eine Gebrauchsgüter, so eine eigenartige Gebrauchsgütercharakteristik, was dazu führt, dass es ganz schwierig ist, sogenannte Freerider davon abzuhalten, Medienprodukte zu konsumieren und dafür zu bezahlen. Ja, es ist häufig so, dass es sozusagen ganz schwierig ist, dann bei Medienprodukten eine Bezahlschranke draufzusetzen und so Freerider, die nicht dafür bezahlen wollen oder nicht dafür bezahlen, davon abzuhalten von diesem Konsum. Weil es nicht wie beim Apfel, nach dem Konsum ist das Gut nicht weg. Was macht man dann, wenn man diese Gütereigenschaften hat? Und Medien können quasi zwei Sachen machen oder machen typischerweise zwei Sachen. Das eine ist, sie sagen, okay, wir gehen jetzt in dieses sogenannte Mautgut-Charakteristikum. Ja? Wir machen ein Mautgut aus unserem Medienprodukt. Und das heißt nichts anderes, ich nehme mal die Autobahnanalogie, dass ich eine Autobahn habe, die kann ich entweder frei benutzen, das war vor allen Dingen in Anfangszeiten des Internets so, Medienprodukte waren frei zugänglich, bis man dann versucht hat, sozusagen Bezahlschranken einzuführen. Ja, wie bei einer Autobahn, eine Bezahlschranke, und dann ist es sozusagen ein sogenanntes Mautgut. Ich muss Maut dafür bezahlen, also ich muss einfach ein Abo dafür lösen und dann komme ich auf die Nachrichteninhalte. Oder die andere Möglichkeit, die man dann hat, ist, ich mache daraus ein öffentliches Gut. Und das ist eigentlich unser öffentlich-rechtliches System, was das versucht anzuwenden und dann eben eine Haushaltsabgabe beispielsweise macht. Das hängt eben mit dieser Konsumrivalität zusammen, dass ich eigentlich hauptsächlich zwei dieser Möglichkeiten habe, um diese Konsumrivalität zu reparieren, soweit es eben geht. So, der dritte Aspekt sind die Externalitäten. So, und das ist jetzt der ökonomische Begriff dafür, dass Medien und vor allen Dingen Nachrichtenprodukte eben einen Dienst an der Gesellschaft leisten. Der ökonomische Terminus ist dafür, sie haben positive oder auch negative Externalitäten. Also Auswirkungen auf die Gesellschaft, Auswirkungen auf, sage ich mal, unbeteiligte Dritte, wenn man so will. Und per Definition können solche Externalitäten nicht in den Preis integriert werden, der für so ein Medienprodukt erzielt wird. Und diese Externalitäten kennen Sie sozusagen, wie gerade angesprochen, aus diesen Leistungen von Medien für Gesellschaft, für unsere Gesellschaft. Und das ist einerseits, also man kann nochmal unterscheiden bei diesen Externalitäten, die ich habe durch den Konsum von Nachrichtenprodukten, nämlich ich weiß über die grundsätzlichen Sachen, die eben in der Welt geschehen, Bescheid, beziehungsweise bin dann möglicherweise in der Lage, bessere Entscheidungen zu treffen, sowohl politischer Art als auch wirtschaftlicher Art. Das ist so die Idee der Externalitäten, die man hat durch den Konsum von Nachrichtenprodukten. Aber das Spannende an diesen Externalitäten ist, die bestehen auch, wenn ich nicht konsumiere. Ja, wie kann das sein, ja, dass ich sozusagen Medienprodukte oder Nachrichtenprodukte nicht konsumieren kann und ich profitiere trotzdem davon? Und die Idee ist dann eben, die wir aus der sogenannten Watchdog-Funktion oder der vierten Macht im Staat kennen in Bezug auf Journalismus. Also einfach nur, dass es Journalismus gibt und dadurch, dass es Nachrichtenorganisationen gibt, die eben Personen, die mächtig sind innerhalb der Gesellschaft, sozusagen zur Rechenschaft ziehen können, profitiere ich davon, dass einfach dieses System existiert, ohne dass ich es nutze. Profitiere ich davon, dass sozusagen die politischen Akteure oder wirtschaftliche Akteure zur Rechenschaft gezogen werden können durch eben Nachrichtenorganisationen und durch die Öffentlichkeit, die dort hergestellt werden kann. Und da gibt's quasi keine, bei diesen Externalitäten im Prinzip keine Möglichkeit, das zu reparieren, in Anführungsstrichen, sondern das ist eben eigentlich sogar so ein zentraler Aspekt oder so ein zentraler Wert des Journalismus, mit dem dann letztendlich zentral auch versucht wird, höherpreisige Abonnements umzusetzen, wenn man so will. Ja. Und selbst wenn man jetzt sagen würde, ich versuche diese Externalitäten zu minimieren und werde ein extremer Boulevardanbieter, ist es dann trotzdem noch so, dass man Öffentlichkeit herstellt und zumindest potenziell wirtschaftliche oder politische Akteure zur Rechenschaft ziehen kann. Ja. Also hier kann man nicht viel machen als Medienorganisation, um das in Anführungsstrichen zu reparieren. Und dann haben wir eigentlich den vierten Aspekt von vor allen Dingen Nachrichtenprodukten, und das ist die sogenannte Verderblichkeit. Nachrichtenprodukte sind hochverderblich, schlimmer als Himbeeren, wenn man so will. Ja? Und das bedeutet nichts anderes, dass sie einerseits eben hochaktuell sind oder eben so ein zentraler Aspekt der Aktualität bei Nachrichten ist und dass sie sozusagen tagesaktuelle Nachrichten am nächsten Tag eben keine Relevanz mehr haben. Und andererseits bedeutet die Verderblichkeit, wenn ich einmal Nachrichten konsumiert habe, habe ich wenig Nutzen davon, das nochmal zu konsumieren. Und das ist eben bei anderen Medienprodukten durchaus anders. Ja? Wenn Sie daran denken, irgendwie Ihre Lieblingsband oder Ihr Lieblingssong, den können Sie durchaus mehr als einmal hören. Und er hat immer noch einen Nutzen für Sie. Aber das ist bei Nachrichten eben nicht so. Sondern wir sprechen davon eben von einer hohen Verderblichkeit und von einer hohen Zeitelastizität, sagt man auch. Das ist eben ein hohes Problem oder ein großes Problem für die Vermarktung von Nachrichten. Was zum Beispiel eben Musik oder Film auch nicht unbedingt hat. Und da versuchen sich Medienprodukte dann irgendwie in diesem Spannungsfeld zwischen tagesaktuellen Nachrichten und Nachrichten, die weniger, sage ich mal, zeitabhängig sind, weniger stark zeitelastisch sind, kann man auch sagen, zu positionieren. Und möglicherweise mehr in Richtung hin, was unter diesem Stichwort Slow Journalism behandelt wird, mehr in diese Richtung hinzugehen. Ja, um diese Verderblichkeit, um diesen hohen Verderblichkeitscharakter ein bisschen abzuschwächen. So. Also das sind quasi unsere vier zentralen toxischen Gütereigenschaften, die wir haben als für Medienprodukte und die wir schon immer haben. Und Nachrichtenorganisationen haben aber über eine lange Zeit quasi sind sie gut damit zurechtgekommen, dass sie diese toxischen Gütereigenschaften haben. Denn so generell hat man auch versucht, dann zu sagen, gut, wenn wir auf diesem Publikumsmarkt so toxisch sind oder nicht so ganz so gut funktionieren oder vermarktungsfähig sind, wir haben ja noch den Markt der auf Seiten der Werbetreibenden, also den Werbemarkt. Und man hat dann eben lange Zeit, hat es sehr, sehr gut funktioniert, auf diesen sogenannten zweiseitigen Märkten zu agieren. Also Erlöse vom Publikum als auch von Werbetreibenden einzusammeln. Und das war über eine sehr, sehr lange Zeit sehr, sehr lukrativ für Nachrichtenorganisationen oder für Medienprodukte im Allgemeinen. Also dieses Merkmal auf zweiseitigen Märkten zu agieren, ist eben so ein zentraler Reparaturmechanismus, wenn man so will, für diese Gütereigenschaften gewesen. Was sehr, sehr gut funktioniert hat. So, aber dann kam das Internet. Das war jetzt erstmal in den Anfangsjahren auch nicht so wild, wenn man so will. Wir sehen hier zwei Besonderheiten an der Anfangszeit von Nachrichtenorganisationen im Internet. Das eine ist nämlich, der Zugang zu den Nachrichten war frei im Internet. Und man hat sozusagen das Printprodukt, da war nach wie vor der Abonnementpreis drauf. Aber das, was ich online beziehen konnte, war kostenlos. Und das war eine ganz lange Zeit kostenlos. Also wir hatten quasi ein öffentliches Gut, die Autobahn, ohne Mautschranke. Und später hat man versucht, diese Mautschranken einzubauen. Aber das ist teilweise auch erst so 10 Jahre her oder vielleicht maximal 15 Jahre für Nachrichtenorganisationen. Das ist das eine. Wir hatten also einen kostenfreien Zugang zu den Nachrichten online. Und das zweite ist, und das ist sehr, sehr relevant auch für die Finanzierung, ist, wir sehen immer den Hinweis auf die Kleinanzeigen, mit denen sich traditionell Nachrichtenorganisationen oder journalistische Produkte finanziert haben. Nämlich Anzeigen für Gebrauchtwagen, Anzeigen für also Stellenanzeigen, Anzeigen für den Häusermarkt, den Kfz-Markt. Und das sehen wir auch alles noch bei diesen Online-Versionen ganz am Anfang. Was ist da später dann passiert? Später gab es dann für diese Kleinanzeigenmärkte eigentlich jeweils immer eigene Plattformen. Ja, wir haben job24.de, wir haben Auto, Scout, whatever. Und haben das sozusagen jetzt ausgelagert aus diesen journalistischen Produkten. Und das ist auch eine grundsätzliche Ursache dafür, dass wir so eine Finanzierungskrise haben. Denn diese Kleinanzeigen werden jetzt sozusagen nicht mehr integriert ins Produkt, ins journalistische Produkt, sondern sind ausgegliedert in eine andere Business Unit, teilweise innerhalb der Verlagshäuser, teilweise haben auch Verlagshäuser nur noch Anteile an diesen Plattformen für Kleinanzeigen und lassen sozusagen eigentlich mit einer aktiven Entscheidung diese Kleinanzeigen die journalistische Arbeit nicht mehr querfinanzieren. Das war aber eigentlich traditionell so, dass solche Kleinanzeigen sehr, sehr relevant waren für die Finanzierung. Das fällt dann also weg. So, das ist der erste Punkt, weshalb wir diese Finanzierungskrise haben. Was dann aber noch im Laufe der Entwicklung noch problematischer wurde, ist, mit dem Internet kam dann irgendwann Google, dann kamen die sozialen Plattformen YouTube, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Und diese Suchmaschinen oder auch soziale Plattformen konnten eins sehr, sehr viel besser als Nachrichtenorganisationen, nämlich die Aufmerksamkeit von Rezipientinnen zu bündeln und das global. Also auf einer sowohl globalen Ebene als auch auf einer hyperlokalen Ebene sind Werbetreibende sozusagen oder ermöglicht das Werbetreibenden, ihre Zielgruppen anzusprechen. Und damit haben Nachrichtenorganisationen quasi auf dieser zweiten Seite ihres Marktes, nämlich auf der Seite des Werbemarktes, eine ganz, ganz starke Konkurrenz gekriegt, gegen die sie nicht mehr ankommen, wo einfach die Suchmaschinen und die Plattformen sehr, sehr viel besser sind und keine Nachrichtenorganisation der Welt eben diese Möglichkeit, Zielgruppen so spezifisch ansprechen zu können, anbieten kann. Und damit haben wir also eine strukturelle Veränderung der Werbeausgaben hin zu solchen Plattformen und zu solchen Suchmaschinen und weg von so traditionellen Nachrichtenorganisationen, die, wo sozusagen früher so dieser Werbeeinkauf so eine riesige Wissenschaft für sich war, wo man dann versucht hat, so mit wenig Streuverlusten wie möglich sozusagen sich so ein Cluster an Nachrichtenorganisationen zusammenzustellen, die dann die Zielgruppe, die man eigentlich ansprechen will, ideal abdecken. Das brauche ich nicht mehr so ausführlich mit Plattformen oder mit Suchmaschinen. Das kann ich alles recht gut und recht zügig einstellen als als werbetreibende Organisation. Und damit haben wir dann quasi hier tatsächlich so einen ganz hohen Wettbewerbsvorteil von Plattformen und sozialen Medien. Dann haben wir, was wir dann bei den Nachrichtenorganisationen eben sehen, und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht von der New York Times, von ihrem 2020 Report, den sie gemacht haben in Bezug auf ihren Digitalisierungsfortschritt. Sie zeigen da nämlich mal, wie sich so die Werbeausgaben und die Werbeeinnahmen und die Einnahmen von der Konsumenten- und von der Rezipientinnenseite entwickelt haben. Typischerweise vor dem Internetzeitalter oder am Anfang des Internetzeitalters konnte man so sagen, die Daumenregel war so, ich kriege 60% Werbeeinnahmen und ungefähr 40% Einnahmen von den Rezipientinnen. Und wir sehen, dass sich das über die Zeit eben die Werbeeinnahmen rückläufig geworden sind. Zum einen durch die Dotcom-Krise, dann hatten wir die Finanzkrise, die war 2008, 2009. Und jetzt haben wir eben die Corona-Krise und wir haben immer wieder sozusagen Krisen, die dazu führen, dass die Werbeeinnahmen sinken und sich nach der Krise auch nicht wieder auf das Vorkrisenniveau auf das Vorkrisenniveau erholen, wenn man so will. Auf der anderen Seite ist die New York Times eine der Organisationen, die es geschafft hat, dann über die Zeit mehr Einnahmen von den Rezipientinnen zu gewinnen, also sozusagen mehr Abonnements tatsächlich abzuschließen. Das schafft allerdings nicht jede Nachrichtenorganisation. Auf jeden Fall haben wir oder sehen wir bei vielen Organisationen quasi dieses umgedrehte Verhältnis jetzt. Man versucht stärker diesen Fokus auf die, sag ich mal, erste Seite des Marktes zu setzen, nämlich auf den Fokus auf die Erlöse von seitens der Rezipientinnen und weniger stark den Fokus auf den zweiten Markt, nämlich die Werbeerlöse, die einfach, wo man gelernt hat, die sinken immer wieder bei jeder Krise und man sieht das auch bei Corona. Die New York Times sagt, wir haben jetzt durch Corona ganz stark sozusagen Verluste wieder gesehen bei unseren Werbeeinnahmen, aber dafür, und das war bei Corona bei vielen Nachrichtenorganisationen realisierbar, dafür haben wir eine ganz, ganz hohe oder ein ganz, ganz starkes Wachstum bei der Reichweite gesehen und manche Nachrichtenorganisationen konnten das dann umsetzen auch und tatsächlich höhere Abonnements, die sie abschließen konnten. Bei der New York Times war das erste Quartal 2020 ein Quartal, was so gut gelaufen ist wie keins vorher in Bezug auf Abonnements, was sie abschließen konnten. Corona hat zumindest möglicherweise auf dieser ersten Seite des Marktes für einige Nachrichtenorganisationen dazu geführt, dass mehr Erlöse generiert werden konnten. Aber eben bei dieser Werbeseite auf der zweiten Seite des Marktes haben wir nach wie vor einen Rückgang. Das ist eben so ein zentrales Problem bei der Finanzierung. Eben diese Struktur, dieser strukturelle Rückgang von Werbeerlösen und andererseits dieser Rückgang, der immer wieder durch Krisen sozusagen beschleunigt wird und jetzt zuletzt durch die Corona-Krise beschleunigt wird. Also man sollte besser nicht mehr auf Werbeeinnahmen setzen, ist das, was so die Nachrichtenorganisationen gelernt haben, stärker auf Einnahmen von Seiten der Rezipientinnen. Um jetzt zu verstehen sozusagen, dass wir nicht vom Geschäftsmodell allgemein reden, was nicht mehr funktioniert im Journalismus, zeige ich Ihnen mal ganz schnell die Geschäftselemente. Wir machen ganz schnell diesen Geschäftsmodell-Exkurs. Nämlich, es gibt nämlich eigentlich, wenn man so will, 6 Unterelemente oder 6 Dimensionen dieses Geschäftsmodells, wenn man so will. Und ich würde mal ganz schnell durchgehen, dass wir so einen Überblick gewinnen, was eigentlich diese Dimensionen sind und eben vorab aber schon sagen, die Erlöse oder das Finanzierungsproblem steckt in dem sogenannten Kapitalmodell. Ja, das ist quasi das sechste Geschäftsmodellelement, was definiert, wie ich mich finanziere, also mit welchen Kapitalquellen ich mich finanziere als Organisation und andererseits, was meine Erlösquellen sind. Und die Erlösquelle Werbefinanzierung ist die, die problematisch ist. Und die kann quasi die Erlösquelle, die rezipientenseitige Erlösquelle kann diese Verluste auf der Werbeseite nicht ausgleichen. Deswegen haben wir hier also eine Erlösmodellkrise, aber nicht die Geschäftsmodellkrise, denn das Geschäftsmodell ist viel mehr, nämlich noch. Es gehört zum Geschäftsmodell das Marktmodell dazu, das definiert die Nachfrage, also wer was zu welchem Preis will, das definiert mein Wettbewerbsumfeld, in dem ich mich bewege. Dann habe ich sozusagen das sogenannte Beschaffungsmodell, das definiert die sogenannten Einsatzfaktoren, ja, also wie ich meine Inhalte produziere, woher ich meine Inhalte beziehe. Dann habe ich dieses Produktionsmodell, das ist der Schritt das Element im Geschäftsmodell, was definiert, wie ich diese Inhalte verarbeite. Kuratiere ich einfach nur was, sortiere ich was neu oder sozusagen verarbeite ich meine Einsatzfaktoren zu so traditionellen Formaten wie Artikeln, die ich dann auf meine Webseite setze und produziere ich also sozusagen selber die Inhalte und bereite sie auf. Und daran schließt sich das Dienstleistungsmodell an. Ja? Die Idee, für wen leiste ich eigentlich oder mache ich so eine Dienstleistung? Das sind einerseits eben die RezipientInnen, nämlich ich kann mich darauf fokussieren, Informationen eben zu liefern oder ich kann mich darauf fokussieren, unterhaltende Informationen oder Unterhaltung zu liefern und kann dann sozusagen hier nochmal unterscheiden, sind das national relevante Informationen, sind das lokale oder hyperlokale Informationen beispielsweise. Und bei Werbetreibenden ist sozusagen die Dienstleistung, die Nachrichtenorganisation bringen, die Aufmerksamkeit der Nutzerinnen zu bündeln. So, das ist eben dieses Dienstleistungsmodell. Und dann gibt es noch das Distributionsmodell, was definiert, wie ich also mein Produkt vertreibe. Mache ich das mit einem physischen Trägermedium nach wie vor? Also habe ich eine Printversion dazu? Oder habe ich das nicht mehr? Bin ich Pure Player online? Habe ich eine Paywall davor oder nicht? So. Und das sind diese verschiedenen Elemente von einem Geschäftsmodell. Also wenn man eben von der Krise im Journalismus redet, meint man eigentlich die Krise in Bezug auf die Erlösquellen. Und nicht das ganze Geschäftsmodell ist kaputt. So, und wo sich jetzt eben Startups dann häufig, wo die häufig ansetzen, ist eben vor allen Dingen bei diesem Dienstleistungselement und ihrer Dienstleistung in Bezug auf Rezipientinnen. Hier versuchen sie innovativ zu sein und hier versuchen sie sozusagen neue Wege einzuschlagen, wenn man so will. So, und jetzt schauen wir uns zum Abschluss noch eben diesen Aspekt an, wo sich Startups positionieren und was das oder in welchem Zusammenhang das steht mit Aspekten des Internets, wenn man so will, oder mit dem Aspekt, dass was das Internet nämlich geschaffen hat für alle möglichen Produktarten. Und dann gehen wir mal auf das Slide, nämlich der Longtail, der sogenannte Longtail, den Anderson definiert hat oder den Anderson, sag ich mal, beschrieben hat, wenn man so will. Und der Longtail sagt letztendlich, dass es für viele Produkte und eben auch für Medienprodukte ein sogenannter Longtail sozusagen entwickelt hat. Das, was wir traditionell kennen, nennt Anderson den Kopf, vorne der Kopf. Das sind diese Produkte, die, sag ich mal, die eine hohe Popularität haben, die sehr bekannt sind und die dann Medienprodukten sozusagen eine hohe Reichweite generieren können und so die Hauptnachrichtenquellen eben sind, mit denen sich viele informieren. Und da stecken ganz häufig noch die Legacy-Nachrichtenorganisationen drin. Ja, die sind quasi der Kopf dieses Longtail-Modells. Was das Internet jetzt aber ermöglicht hat, ist eben dieser lange Bereich von Nischeninhalten, der angeboten werden kann und der eigentlich möglicherweise oder der eigentlich per Definition wenig populär ist im Vergleich eben zu diesem Kopf, der von sehr, sehr vielen Menschen rezipiert wird, aber der dann sozusagen sich wirklich über ein ganz breites Angebot letztendlich zugänglich macht oder potenziell sozusagen auffindbar ist im Netz. So. Und das ist eben dann auch der Bereich dieses Longtail, dieses Nischen-Contents, wo sich viele Startups positionieren mit einer recht einzigartigen Positionierungsstrategie in Bezug auf ihre Inhalte, aber auch in Bezug auf ihr Erlösmodell. Und wir sehen so Beispiele, eins der ersten war in Deutschland Krautreporter, die sagen, wir versuchen sozusagen auf Hintergrundinformationen zu fokussieren und sie sagen, wir verstehen Themen und ihre Zusammenhänge, wir sind unabhängiger, werbefreier Journalismus, also sie negieren sozusagen diese zweite Seite des Marktes, fokussieren ausschließlich auf die erste Seite, also auf den Rezipientenmarkt und versuchen dort ihre Erlöse zu generieren. Und sie sagen, wir recherchieren gründlich, wir liefern Qualität und der Krautreporter liest es nicht nur gut informiert, sondern versteht auch die Zusammenhänge hinter den Nachrichten. Sie versuchen also hier diesen Verderblichkeitscharakter, das vierte Charakteristikum von diesen Gütereigenschaften, über die wir gesprochen haben, zu umgehen und sozusagen diese hohe Verderblichkeit ein bisschen zu reduzieren für ihr Angebot, was sie machen. Oder wir haben so einen Verlag wie das Katapult Magazin, ja, das Magazin für Kartografik und Sozialwissenschaft, nach wie vor versucht eben auf einem physischen Träger, also als Printprodukt, daherzukommen und beziehbar zu sein. Aber was eben ganz klar eigentlich ein Nischeninhaltsprodukt ist. Oder wir haben so ein Beispiel für hyperlokalen Journalismus, den man eigentlich europaweit sieht, dass hier wieder sozusagen Startups versuchen, so im hyperlokalen Fuß zu fassen. Und es gibt ein Startup, das nennt sich RUMS, Neuer Journalismus für Münster, die dann also wirklich versuchen, sozusagen neue oder lokal Angebot eben für die Stadt zu bieten und sagen, wir schreiben darüber, was sich in der Stadt verändert, wo es hakt und wie es besser werden kann, über Zusammenhänge und Hintergründe. Also hier auch wieder diesen Verderblichkeitscharakter von Nachrichtenprodukten zu minimieren. Und sie sagen eben auch, wir sind werbefrei und unabhängig. Also auch wieder die Negierung oder das Fokussieren auf die erste Seite des Marktes, auf den Rezipientenmarkt. So. Und das ist eben bei vielen Startups ein neues Erlösmodell, dass man also hier tatsächlich nur noch auf der einen Seite des Marktes agiert und keine zweiseitige Marktstrategie mehr hat. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben auch Startups, die versuchen eben sich über diesen ganzen Longtail, wenn man so will, zu positionieren. Ja, das sind dann so Beispiele, die kennen Sie vielleicht wie Pickt, die versuchen dann das Beste aus den Beiträgen aus dem Netz, wie sie es nennen, herauszufinden und herauszusuchen, sodass sie sagen, sie entdecke handverlesene Artikel, Videos und Audios. Das ist sozusagen deren Unique Selling Proposition, wenn man so will. Also über diese ganze Nische sozusagen das Beste rauszulesen. Und das versucht zum Beispiel auch ein Startup wie Buzzard, die dann eben versuchen, über diese Nischenprodukte hinweg, sowohl über den Kopf, aber auch über den Nischen-Content, über diesen Longtail hinweg, das ganze Spektrum von Meinungen zusammenzutragen. Ja, und dann möglichst vielseitige oder ein Angebot zu machen, was vielseitige Meinungen inkludiert. Oder man hat dann so ein Beispiel wie die Riff Reporter. Und hier haben sich verschiedene freie Journalistinnen zusammengetan, die Spezialistinnen sind für bestimmte Themen, die wirklich bestimmte Nischenthemen behandeln und wo man dann sozusagen wie durch den Riff tauchen kann und dann immer wieder so verschiedene Korallen, also bestimmte Themen entdecken kann und dann in Bezug auf die, zum Beispiel auf Themen wie Umwelt, Wissen, Technik, Kultur, Leben, Weltgeschehen, dann eben bestimmte Nischenangebote rezipieren kann. Und die haben sich dann eben versucht, dann hier zusammenzuschließen, sodass man dann eigentlich wie in so einem sogenannten eben Spotify für den Journalismus da ein Angebot zusammenzufassen, dass man als Leserin oder als Rezipientin dann eben gesammelt Zugriff haben kann auf diese verschiedenen Longtail-Angebote oder Nischenangebote, die hier gemacht werden. So, und das sind eigentlich so diese Besonderheiten, weil so kann man eigentlich versuchen, eben solche Startups zu klassifizieren. Man sieht häufig, dass sie sich eben in diesem Nischen-Content, Nischeninhaltsbereich positionieren und eben ein spezielles Erlösmodell versuchen zu realisieren. Und das ist nach wie vor noch an Problematiken gebunden, weil eben tatsächlich diese Rezipientenseite keine großen Nachrichtenorganisationen oder keine großen redaktionellen Strukturen finanzieren können, sondern eher eben so kleine Unternehmungen schafft zu finanzieren.
Nachdem wir jetzt gehört haben, wie sich journalistische Geschäftsmodelle verändern und welche Chancen damit verbunden sind, wollte Michael Brüggemann von seiner Kollegin nochmal genau wissen, wie sich der Journalismus von morgen eigentlich finanzieren soll.
Ich möchte das jetzt mal verbinden mit dem, was wir auch gelesen haben. Da haben wir ja den Text von Frank Lobix gelesen, der sehr apodiktisch das Ende des Journalismus als privatwirtschaftlich profitable Unternehmung voraussagt. Und ich weiß, dass er da nicht alleine steht, aber ist das wirklich Konsens unter Medienökonomen oder gibt es auch andere plausible Szenarien?
Ja, das ist eine gute Frage, Michael. Dieses Ende dieser privatwirtschaftlichen Aspekte hängt eben damit zusammen, dass man seit Jahren wirklich sieht, dass eben diese Werbemarktseite immer weniger erträglich wird und immer weniger Erlöse sich dort realisieren lassen, was zur Folge hat, dass man dann Sparrunde nach Sparrunde realisiert hat und gleichzeitig Nachrichtenorganisationen sich aber digitalisieren müssen. Sie müssen eigentlich in die Digitalisierung investieren und versuchen dafür sozusagen Gelder aufzubringen. Und bei den Start-ups sieht man eben, dass viele versuchen, sich mit Donations, also mit, wie sagt man auf Deutsch zu Donations, mit Spenden, ja, mit so Spenden zu finanzieren, was sozusagen nicht mehr dieser Idee der Privatwirtschaftlichkeit gerecht wird. Ja? Und das führt eben dazu, zu dieser Überlegung, schafft es Journalismus überhaupt noch mit diesen toxischen Gütereigenschaften tatsächlich privatwirtschaftlich finanzierbar zu sein, über nachhaltig finanzierbar zu sein? Und da ist eben im Moment so ein großes Fragezeichen dran. Ist das realisierbar? Und wir wissen eben schon auch für die Zeit vor dem Internet, dass es auch da eigentlich, dass man da von Marktversagen sprechen muss und sagen muss, es ist eigentlich dadurch, dass diese Konsumrivalität gegeben ist und quasi das Produkt nach dem Konsum noch besteht, es ist schwierig, da sozusagen Freerider davon auszuschließen, von dem Konsum. Und das führt letztendlich dazu, dass diese Vermarktungsfähigkeit sehr stark problematisch ist. So. Also von daher, glaube ich, ist eben dieses Fragezeichen oder ist bei vielen das Fragezeichen da, kann das nach wie vor privatwirtschaftlich finanziert werden?
Für unsere Studierenden natürlich schon ein Problem. Also erstmal möchte ich darauf hinweisen, dass wir jetzt hier über die Zukunft reden und nicht über den Status quo. Das konnten wir ja auch nachlesen, dass durchaus auch Regionalzeitungsverlage im Moment immer noch super Gewinne machen und so ein bisschen in den Fußnoten versteckt, dass gerade diese roten Zahlen von diesen großen Verlagen darin bestehen, dass sie ganz viele kleine aufgekauft haben und sich dann selber rote Zahlen errechnen. Also die Lage ist noch gar nicht so schlimm. Ich möchte das aber auch für die Zukunft ein bisschen kritisch hinterfragen, weil was mir plausibel ist, ist, dass in Zukunft Verleger keine goldene Kuh mehr haben. Also sie müssen nicht eine Regionalzeitung kaufen, sich wenig Mühe geben mit der Berichterstattung und dank des Monopols können sie sich einen Golfclub und eine Yacht leisten. Das war wirklich der Status quo in der Nachkriegszeit und er ist jetzt vorbei. So, das heißt aber doch nicht, dass der Journalismus nicht mehr finanzierbar ist, sondern das heißt es nur dann, wenn man davon ausgeht, dass sich Verleger primär und um maximale Profite kümmern. Wenn das der Fall wäre, müsste ich jetzt mal meine Regionalzeitung, kann ich nochmal 10 Jahre halten und dann verkaufe ich sie irgendwann und mache sie zu. wenn es mir nur um maximale Profite geht. Aber schon in dem Text konnten wir nachlesen, dass zum Beispiel Rasmus Kleist-Nielsen drei Motive aufzählt, warum man journalistische Angebote macht, auch als Verlag. Profit, Power und Common Good. Profit, wir werden sehen oder wir sehen schon, der Profit nimmt ab und wird weiter abnehmen. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der jetzt plötzlich wieder unglaublich zunimmt. Power, okay, politische Beeinflussung. Das ist natürlich was, was uns als Journalismusforschende auch nicht gefällt, wenn nur noch politische Akteure Journalismus finanzieren. Oder Common Good. Kann es nicht auch Verleger geben, die damit zufrieden sind, dass der Journalismus gerade so ein Break-Even macht, dass man also gerade die Journalisten bezahlen kann und die Infrastrukturen bezahlen kann. Und dann bin ich darüber froh, weil ich habe etwas Gutes und Tolles für die Gesellschaft geleistet und habe vielleicht nochmal 2% Gewinn auf mein Kapital gemacht.
Ja, absolut. Genau, dieser Common Good Aspekt ist eben genau das, was quasi mit diesen positiven Externalitäten beschrieben wird. Ja. Und wir sehen bei Nachrichtenorganisationen wie dem Guardian, der eben nur, sag ich mal, profitorientiert arbeiten soll, aber der sozusagen durch seine Finanzierung in der Lage ist, auch über mehrere Jahre rote Zahlen schreiben zu können und trotzdem versucht, so guten Journalismus eben wie möglich zu machen oder besonders guten Journalismus zu machen, auf diese Common-Good-Perspektive, dass sich das sogar über die Zeit dann, dass das dazu führt, dass ich eben auf dieser Rezipientenseite so eine Gemeinschaft realisieren kann, die dann auch zahlungsbereit ist für die Inhalte, die ich anbiete. Und der Guardian ist eins dieser Leuchtturmbeispiele, die es geschafft haben, mit diesen Rezipientinnen-Einnahmen wieder eine schwarze Null schreiben zu können, nachdem er wirklich über Jahre lang rote Zahlen geschrieben hat. Und auch dieser Common Good oder diese positiven Externalitäten, dieses Charakteristikum, sieht man als häufiger Treiber für Startups, die dann genau aus dieser Motivation heraus eigentlich Startups gründen. Nämlich zu versuchen, tatsächlich Informationen zu bieten, die der Markt im Moment nicht bietet und die dann eben besonders positive Externalitäten haben für die Gesellschaft oder für bestimmte Regionen, für die sie Informationen anbieten. Und versuchen dann eben auch, sich über die Rezipientenseite zu finanzieren und eben häufig einfach so zu finanzieren, dass es gerade so eine schwarze Null rauskommt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das im Moment so ein Modell ist, mit dem der Journalismus oder mit dem Startups eben arbeiten können, so ein minimales Plus zu schreiben, wenn es gut läuft, eben so eine schwarze Null oder ein kleines Plus zu haben.
Es ist also ein Lernprozess, der vielleicht auf beiden Seiten ist und die medienökonomischen Texte, die ich bisher gelesen habe, betonen immer, ja, die Nutzer müssen jetzt mal lernen, irgendwie Geld auszugeben dafür und ich würde dem eben noch hinzufügen und die Anbieter müssen lernen, dass das einfach nicht in erster Linie ein kommerzielles Produkt ist und wenn man sich nicht für Journalismus interessiert, soll man halt keine Zeitung herausgeben. Also dann muss man doch überlegen, die mal irgendwann in eine Stiftung zu überführen und das ja dann so zu finanzieren. Aber selbst wenn man jetzt an Verleger denkt wie Springer, die unermesslich reich geworden ist damit. Die Welt war ja nie profitabel, jedenfalls ist es so in meinem Hinterkopf, dass die Welt als Zeitung fast nie profitabel war und immer querfinanziert wurde, nicht nur über die eigenen Anzeigen, sondern über die Bild-Zeitung, über verschiedenste. So, jetzt macht Springer immer noch unglaubliche Gewinne mit seinem Monopol im Anzeigen, also Online-Anzeigenmärkte, die sie einfach gekauft haben. Man könnte auch sagen, ja, das ist doch die Finanzierung des Journalismus in der Zukunft. Der Verlag macht Geld mit etwas anderem und finanziert damit journalistische Angebote.
Ja, genau. Und das war auch grundsätzlich die Idee oder das war sozusagen dieses Bündelprodukt, was Journalismus schon immer war. Also ein Bündel quasi aus Kleinanzeigen und eben den Nachrichten, wo man dann sozusagen mit Kleinanzeigen, mit Anzeigen das journalistische Produkt querfinanziert hat. Und diese Kleinanzeigen haben sich eben verlagert in häufig bei Verlagsorganisationen andere Business Units. Und jetzt kommt es eben darauf an, ob der Verlag das zulässt, dass diese Business Units jetzt die Business Units des Journalismus, also journalistischen Produkte, querfinanzieren lässt. Und man kann so ein bisschen innerhalb der letzten Jahre bei manchen Verlagen ablesen, dass sie ihre journalistische Unternehmenseinheit als immer problematischer sehen, weil sie halt immer weniger Gewinne und im Gegensatz eben immer stärker rote Zahlen schreibt, weil auch immer mehr investiert werden muss. Und dass möglicherweise manche Verlage dann dazu tendieren werden, da immer weiter abzubauen und den Fokus tatsächlich auf solche Plattformen zu setzen, die halt früher mal der Kleinanzeigenmarkt waren. Und das muss eben der Verlag entscheiden, ja? Lasse ich mein journalistisches Produkt querfinanzieren und lasse ich es sozusagen damit überleben, so wie es eigentlich auch vor dem Internetzeitalter der Fall war. Oder lasse ich das eben nicht zu und damit steht das journalistische Produkt oder der Unternehmensteil als stark defizitär da. Und wenn ich dann ein gelistetes Unternehmen bin, habe ich möglicherweise Anreize dafür, dass ich quasi diese Unternehmenseinheiten reduziere. Ja, wenn ich dann nicht noch quasi da auf diese Machtperspektive oder auf diesen Machtaspekt dann fokussiere.
Wenn wir den Glauben an diesen kommerziell finanzierten Journalismus noch nicht aufgeben, dann ist ja die Idee des Spotify für Journalismus in der Welt, dass doch die Nutzer würden mehr Geld zahlen. Das haben wir übrigens auch bei den Studierenden jetzt auf OpenOLAT gelesen. Naja, wenn es so Bündelangebote gäbe, wo mehrere Sachen drin sind, eben so wie Spotify oder so wie Netflix, dann würde ich vielleicht dafür mehr zahlen oder überhaupt erstmal anfangen, etwas zu zahlen, was ja eben viele junge Leute nicht machen bisher. Und warum, das liegt so auf der Hand, die Idee, warum gibt es sie eigentlich noch nicht?
Ja, Wellbrook und Buschow haben ja gezeigt, dass sozusagen tatsächlich Netflix Zahlgrenze mit diesen 10 Euro sozusagen so ein Standard geworden ist und jetzt viele Rezipientinnen eigentlich bereit wären, auch so 10 Euro für so ein Spotify zu zahlen. Und dieses Beispiel, was ich vorhin gezeigt habe mit den Riff-Reportern, versucht in diese Richtung zu gehen. So, aber das sind natürlich alles unabhängige, freie Journalistinnen, die sich zusammengeschlossen haben. Und man sieht an Bentle, dass das versucht worden ist, das sozusagen über die verschiedenen Medienprodukte hinweg und über Verlagsstrukturen hinweg ein Angebot zu machen, wo man sozusagen sich einkaufen kann und dann so Mikropayments machen kann. Für einen gewissen Kreis scheint das zu funktionieren. Und jetzt ist eben die Frage, ob da die Bereitschaft auf Seiten der Verlage besteht, sowas zu machen. Ja, also ich weiß, dass es so am Beispiel oder innerhalb von einem Verlag beispielsweise in der Schweiz so eine App gibt, der verschiedene Produkte oder wo verschiedene Produkte des Verlages zusammengeschlossen sind, auf die man dann zugreifen kann. Also das ist so ein erster Schritt in so eine Richtung, aber es müssten sich sozusagen Verlage dazu entschließen, zusammenzuarbeiten und da zu kooperieren. Und das ist was sie traditionell nicht gelernt haben oder was häufig oder was einfach sehr, sehr schwer ist für die Medienbranche im Allgemeinen, diese Kooperation, weil man eigentlich ja in einem Wettbewerb zueinander steht. So, und das ist eigentlich ein recht neuer Aspekt, der erstmal gelernt werden muss und überwunden werden muss, bevor so ein Spotify entstehen kann. Und noch ein anderer Aspekt, der mich ein bisschen immer stört an diesem Spotify-Vergleich, ist eben diese grundlegende andere Gutscharakteristika von Musik und von Nachrichten. Ja, Musik kann ich mehrmals hören. Ich habe immer noch einen Nutzen davon, wenn ich Musik höre. Und klar, Spotify gibt mir auch diesen Überblick über einen Longtail. Ja, also wir sehen auch bei den Startups eigentlich so einen Hinweis darüber, dass man diesen Longtail zusammenfassen will. Aber eben Nachrichten sind verderblicher als Musik. Und das wäre noch so ein Aspekt, wo ich mich frage, ob so ein Spotify dann funktionieren kann. Weil eben diese Verderblichkeit was ganz anderes ist, bei Musik als bei Nachrichten.
Bei der Verderblichkeit hätte ich eben so ein bisschen den Einwand, dass das, also natürlich, dass das für Nachrichten gilt, aber dass das eben nicht für Hintergrund, eben nicht für die Hintergrundstücke gibt. Wenn ich so ein Erklärstück, was ist der Klimawandel, also nur sowas zum Beispiel, das hält ja ewig, also das hält jedenfalls die nächsten 150 Jahre ganz wunderbar, weil das Problem nicht weggeht und wir haben zum Glück für den Journalismus eine Reihe struktureller Probleme und Hintergrundstücke, wo man tatsächlich auch im Grunde die Verlage schon viel in der Tasche hätten für so ein Spotify. Aber vielleicht, um das nochmal zu dem anderen Punkt zu verbinden, geht es den Verlagen in Wirklichkeit einfach noch nicht schlecht genug. Also vielleicht kommt dieser Lernprozess dann, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, wenn wirklich wir mal hier gegen die schwarze Null gehen und nicht, wenn es nicht darum geht, mache ich jetzt 10% oder 5% Gewinn, sondern mache ich irgendwie ein oder minus 5% Gewinn, könnte man hoffen, dass dann nochmal die Innovationsfähigkeit auch auf und die Kooperationsfähigkeit einen Boost bekommt. Und ja, insofern dann die Hoffnung noch nicht aufgeben.
Das ist so ein Aspekt, den genau auch die Forschung zeigt in Bezug auf Innovationsfähigkeit. Gilbert hat das den sogenannten Residual Fit genannt. Ja, das alte Produkt funktioniert immer noch ein Stück weit am Markt, so dass es eben noch nicht so dringend ist für viele Verlage oder für viele traditionelle Nachrichtenorganisationen, sich so stark zu verändern. Denn das alte Produkt wird ja noch gekauft. Ja, ich habe ja immer noch Abonnementinnen, die dann meine traditionellen Produkte kaufen. Und das hält eben, das ist tatsächlich ein Grund dafür, dass auch diese Transformation von Verlagshäusern lange gedauert hat und langwierig war, weil dieses traditionelle Produkt hat immer noch am Markt zum Stück weit zumindest funktioniert. Wie du sagst, es geht dir noch zu gut, möglicherweise.
Ja, ich bedanke mich. Unsere Zeit ist um. Deswegen, obwohl wir noch weitermachen könnten, glaube ich, bedanke ich mich ganz herzlich bei Juliane und wir sehen uns nächste Woche wieder.
Auch ich verabschiede mich an dieser Stelle und hoffe, dass Ihnen die Folge gefallen hat. Nächste Woche schauen wir uns dann genauer die Beziehung zwischen dem Journalismus und seinem Publikum an. Ich bin gespannt auf das Thema und freue mich, wenn auch Sie dann wieder mit dabei sind.